Man kann ja schon eine Hypothese wagen, was so ein junger Anwalt eigentlich in 10 Jahren noch konkret macht. Also wälzt er dann noch Bücher und schreibt sein Examen oder promptet er dann nur noch?
Du sprichst es ja an, nicht? Du brauchst eigentlich die Ausbildung der Leute, weil sonst fährt in 10 Jahren die KI mit in das Associates-Karussell.
Genau, ja.
Also, wenn du die Ausbildung nicht hast, dann, wie du sagst, dann kann man schlecht prompten. Und wenn du natürlich in die Reise dahin geht, dass du niemanden mehr ausbildest, weil es ja die KI gibt, dann hast du irgendwann auch keinen mehr, der prompten kann. Nicht? Ich organisiere die PEMACOM, Private Equity M&A Community in München, einmal im Jahr. Private Equity M&A Konferenz richtet sich, so wie dein Podcast, an alle Transaktionsbeteiligten im Bayerischen Hof, findet statt am 22. September. Zufälligerweise zum Oktoberfest.
Herzlich willkommen zu Finance Data People. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und in dieser Episode spreche ich mit Dr. Nikolaus von Jakobs. Nick ist mit fast 30 Jahren Berufserfahrung als M&A-Anwalt einer der Veteranen der Branche und hat viele Dinge in seiner Karriere anders gemacht. Unter anderem ist er ein echter Netzwerker und Mitbegründer der PEMACOM, einem der bekanntesten Private Equity Events in Deutschland. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, bleibt jetzt unbedingt dran. Viel Spaß beim Zuhören und beim Zuschauen. Nick, herzlich willkommen bei uns in München.
Herzlichen Dank.
So weit war der Weg ja, glaube ich, nicht.
Einmal über die Straße.
Ja, sehr gut.
Schnell gefunden.
Haben wir da schon mal wenig Aufwand produziert.
So ist es.
Freut mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Ich glaube, wir haben eine spannende Reise durchs M&A-Geschäft vor. Bist ja nicht nur Rechtsanwalt in dem Bereich, sondern bist auch Veranstalter von einer sehr, sehr renommierten Konferenz, auf die wir noch eingehen möchten. Aber hol uns gerne mal ab. Ich glaube, du bist einer der erfahrensten Rechtsanwälte, die ich jetzt bisher hier im Podcast begrüßen dürfte. Einfach mal deinen Werdegang, wann ging alles los und wie hat sich das alles so entwickelt?
Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Freue mich, dass ich hier bin. Einer der erfahrensten Rechtsanwälte. Ich weiß jetzt nicht, wer schon alles hier war. Insofern ist alles relativ. Aber richtig ist, dass ich das jetzt seit 26 Jahren mache. Rechtsanwalt im Bereich Gesellschaftsrecht, Corporate, M&A, Schwerpunkt Private Equity, bisschen Venture Capital auch. Und insofern ist schon richtig, dass ich das ein oder andere gesehen habe über die Jahrzehnte. Und da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Und auch richtig, danke, ich organisiere die PEMACOM, Private Equity M&A Community in München, einmal im Jahr. Private Equity M&A Konferenz richtet sich, so wie dein Podcast, an alle Transaktionsbeteiligten im Bayerischen Hof, findet statt am 22. September. Zufälligerweise zum Oktoberfest und da freue ich mich auch drauf. Vielleicht sprechen wir auch dazu
noch. Ja, gerne. Wie gesagt, hol uns gerne mal ab. Also 2000 doch eine Weile her ist. Also im Jahr 2000 ging das Ganze dann bei dir los. Studium, ganz klassisch, Rechtswissenschaften, erstes, zweites Examen und dann.
Richtig, genau. Also ich hatte studiert in Passau, Bonn und München, habe dann beide Examen auch in München gemacht. Habe dann die Dissertation geschrieben in Berlin und war dann ein bisschen spät dran, hatte mich schon gefreut irgendwie auf das Hyatts M&A-Geschäft, um dann eigentlich zu spät zur Party zu kommen mit dem Burst of the Bubble 2000, obwohl der Markt dann noch sehr gut und aufnahmefähig war für uns Anwälte. Es war noch eine vollkommen andere Welt. Es hatte gerade erst angefangen, eigentlich diese Fusionsbewegung deutscher Kanzleien mit damals insbesondere englischen Kanzleien. Mhm. Der ein oder andere amerikanische fing damals auch an, aber doch verzögert. Die kamen eigentlich alle mehrere Jahre später. Und damals ging ich dann eben von Berlin nach Frankfurt zu Bruckhaus Festrick Stegemann seinerzeit und fing dort an. Die fusionierten dann mit Freshfields. Das war damals schon in der Luft. Und machte auch Sinn aus unserer Warte Internationalisierung und war damit eine sehr, sehr spannende Zeit. Mhm. Und so ging die Reise damals los, sozusagen after Burst of the Bubble, war sehr spannend. Konnte noch einiges an Venture Capital Geschäft erleben, aber gleichzeitig eben auf der anderen Seite, in der anderen Waagschale sozusagen, das ganze Konzerngeschäft, also Gesellschaftsrecht im reinrassigsten Sinne, wie man es heute eigentlich auch verkannt.
Also klassisch SBAs, Gesellschaftsrecht im Rahmen von Transaktionen. Und war das schon immer dann vorgesehen, ins M&A-Geschäft zu gehen, also schon am Ende vom Studium oder bist du da so reingerutscht zufällig?
Ich bin da im Grunde genommen doch ziemlich reingerutscht. Also während des Studiums war ich mir noch gar nicht so klar darüber, ob ich Rechtsanwalt werden will. Ich dachte schon, sicher sollte was mit wirtschaftlichem Bezug werden und überlegte vielleicht dann eher ins operative, strategische Geschäft zu gehen. Und es kam dann doch die Wendung zum Rechtsanwalt, schlicht weil ich dann doch zum Ende des Studiums beziehungsweise sogar im Referendariat anfing, in Großkanzleien zu arbeiten nebenher. Und da fing ich dann doch Feuer sehr schnell für dieses Transaktionsgeschäft, sprich M&A Corporate.
Verstanden. Und war das dann so eine klassische, weil du gerade meintest, mit Freshfields war das dann so eine klassische Großkanzlei-Karriere, also mit langen, langen Arbeitstagen und langen, langen Nächten und vielen, vielen Stunden, wo man dann Druckbetankung bekam? Oder wie konnte man sich den Arbeitsalltag vorstellen?
Ja, es war, also das war sicher so, dass wir viel gearbeitet haben. Das hat sich eigentlich aber auch nie geändert, wenn ich mich so umschaue. Also das ist, ich glaube, das ist jetzt, gilt eigentlich für alle Kanzleien. Ich glaube, das, also ob jetzt kleinere oder größere, in dem Segment ist es eigentlich meines Erachtens, oder meinem Gefühl nach, ich kenne es jetzt bei den kleineren so per se nicht, aber was ich so höre und mitbekomme, ist es da schon genau dasselbe. Nicht, es ist eher bedingt durch die Art der Arbeit, sprich die Transaktion, die das Geschäft dann auch treiben. Und es ist ja immer Konstellation, wo viele Menschen beteiligt sind, und insofern kann da ja auch nicht jeder ein- und aussteigen, wie er möchte, sondern sitzt sozusagen im Karussell und das dreht sich und da ist man Teil davon, und da spielt jetzt die Größe der Kanzlei, glaube ich, eigentlich eine geringere Rolle.
Die Arten von Deals, die ja dann oder die du dann begleitet hast, waren das internationale Deals, waren das Large-Cap-Deals, waren das eher kleinere Deals, war es eine Mischung? Was war so das Steckenpferd?
Ja, also ich glaube, das ist, also es hängt von den jeweiligen Mandanten ab. Also grundsätzlich ist immer auf Internationalität angelegt gewesen, war überwiegend immer Englisch auch, war immer ein Cross-Border-Element dabei. Auf der anderen Seite, gerade am Anfang, wenn man eben deutsche Unternehmen, deutsche Konzerne beraten hat, war es vielleicht auch rein deutsche Sachverhalte. Und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Ja, ich meine, ich mache jetzt mehr im Mid-Cap, Smaller Mid-Cap Transaktionen, die ich begleite, und auch dort ist es so, dass man häufig auch mit dem Englischen anfängt, wenn man nicht weiß, wer auf der anderen Seite nachher auch im Rahmen von einem Prozess dann zum Zuge kommen wird. Wenn man Englisch an, aber manchmal kann es durchaus sein, dass da nachher nur deutsche Spieler an Bord sind, die Parteien alle Deutsch reden, Deutsches Hint, und man trotzdem auf einmal eine englische Dokumentation verhandelt, weil man mit der halt gestartet ist.
Ja. Verstanden. Okay, also 2000 ging es los, dann hat die Kanzlei fusioniert. Wie ging es dann weiter? Wie lange warst du da? Gab es dann erste Wechsel?
Ja, dann gab es tatsächlich erste Wechsel. Ich war 5 Jahre da, unterbrochen nochmal durch einen knapp einjährigen Aufenthalt bei Merrill Lynch in London auf The Continent, was sehr spannend war in der Rechtsabteilung, und kam dann zurück, blieb bis Ende 2004 bei Freshfields, wechselte dann zu einer anderen internationalen Kanzlei, Ashurst, wo ich in Frankfurt und dann auch in München tätig war, dort auch das Private Equity Geschäft geleitet habe, insgesamt 9 Jahre lang.
Also mehr dann ins Private Equity Geschäft rein?
Und ja, das fing bei Freshfields im Grunde an, sozusagen das Ausreichen dann zu Private Equity, und das hat sich dann verfestigt.
Ja, jetzt bin ich ja noch ein bisschen jünger. Heute ist Private Equity ja schon salonfähiger. Wie war das damals, also so in den 2000ern? War das schon großer Markt oder?
Also das waren allerdings, wie kann man schon sagen, wenigere Kanzleien, die sich da wirklich drauf fokussierten. Es war teilweise so, dass bei manchen Großkanzleien war das durchaus natürlich interessant, gerade bei der englischen, ja, also Freshfields, für die war das natürlich aus London kommend gang und gäbe. Es gab deutsche Kanzleien, die das erstmal sehr, sehr skeptisch betrachtet haben und dem mit einer gewissen Vorsicht, sage ich mal, begegnet sind, auch ob sie in diesen Bereich wirklich hinein wollten und diese Mandanten, die sie sozusagen strukturell so jetzt noch nicht kannten, an Bord nehmen wollten. Und dazu kam natürlich auch die Heuschreckendebatte damals, die natürlich auch Wellen schlug und sicher bei Anwälten, die auch tendenziell doch konservativer geprägt sind, der Struktur nach vielleicht auch zum Nachdenken, also ins Nachdenken geführt hat. Aber am Ende des Tages hat das sich zunehmend weiter etabliert, natürlich, nicht? Und hat sozusagen seinen Siegeszug angetreten.
Wenn du so an die Deals denkst, die du damals gemacht hast, sind da irgendwie mal ein, zwei so hängen geblieben, die besonders komplex waren oder kulturell herausfordernd waren, gerade wenn es international war?
Ja, ich glaube, sicherlich, wobei es ist am Ende fast eher so, dass jede Transaktion und jeder Deal so seine Komplexitäten hat. Mhm. Also Gott sei Dank, ja, ich meine, sonst wäre es dann irgendwann doch Fahrt und man wird sich langweilen. Insofern, ja, jeder Deal hat so seine Komplexitäten und Herausforderungen. Also es gibt wenige, die einem nicht irgendwie dann doch irgendwie in Erinnerung bleiben. Und die Kunst und auch die Freude ist natürlich dann zu einer Transaktion, wie komplex auch sie auch sein mag, dann über die Ziellinie zu tragen.
Verstanden. Jetzt bist du ja Partner bei Reed Smith heutzutage. Wann bist du da hingewechselt?
Jetzt vor knapp 3 Jahren.
Ah, vor 3 Jahren erst.
Ja.
Okay, was war da der Beweggrund?
Das war einfach eine gute Opportunität, weil Reed Smith eine Kanzlei ist, die sehr international ausgeprägt ist, so, aber ihr deutsches Geschäft nochmal gerade im Bereich Private Equity Corporate nochmal weiter ausbauen wollte. Und das war eine sehr spannende Gelegenheit, da nochmal tätig zu werden und mit den Erfahrungen, die ich über die Jahre gemacht habe, eben auch das nach vorne zu bringen.
Mhm. Dazu helfen. Das heißt, das Geschäft ist jetzt Deutschland fokussierter oder ist es immer noch international geprägt?
Nee, es ist sehr, also vollkommen international geprägt, sehr, sehr stark in der Fläche, aktiv, auch gerade in Amerika, aber zugleich mit einem sehr kollaborativen internationalen Ansatz, der sehr viel Spaß macht, eben zusammen mit den Kollegen in anderen Jurisdiktionen regelmäßig zu arbeiten und im Rahmen dieser einheitlichen Kanzlei dann eben den deutschen Standort nochmal stärker zu besetzen sozusagen und hier auch noch mehr Transaktionen zu machen.
Mhm. Wie groß ist Reed Smith global und in Deutschland?
Global, wie viel sind wir jetzt? Knapp 1800 Anwälte. Ja. Und da sind wir im Vergleich dazu in Deutschland doch überschaubar mit unseren ca. 60 Anwälten in Frankfurt und in München. Wir sind eine Full-Service-Kanzlei, haben also insofern wirklich alles am Wirtschaftsrecht, was das Herz begehrt, können alles aus einer Hand anbieten, was mir auch immer besonders wichtig war für die Transaktion. Sei es Arbeitsrecht, Commercial, IP, IT, Real Estate, Tax, Finance, die ganze Regulierungsseite auch. Das macht besonders viel Spaß und das eben sozusagen also auf dem nationalen Boden zu beraten und im Einsatz zu haben und das Ganze auch international.
Mhm. Der Standard-Case ist jetzt, dass ein ausländisches Unternehmen in Deutschland was kauft oder wann kommt ihr üblicherweise zum Einsatz?
Ja, ich glaube, wir haben, also da gibt es im Grunde die zwei Bereiche, würde ich sagen. Das eine sind unsere, ja, sagen wir mal, heimischen lokalen Mandanten. Das ist in meinem Bereich dann, ja, entweder sind es institutionelle Anleger, sprich Private Equity Fonds überwiegend, die halt Unternehmen kaufen und verkaufen. Und auf der anderen Seite sind es auch viele Mittelständler und Gründer, die dann eben verkaufen und das häufig an Private Equity. Und diese Transaktionen in diesem Mid-Cap, Small Mid-Cap Bereich, die können eben entweder rein deutsch sein, wie anfangs beschrieben, oder eben auch international grenzüberschreitend, nicht? Und dann kann es eben sein, dass ein ausländischer Private Equity auf der anderen Seite steht oder auch ein ausländischer Konzern. Das ist sozusagen das lokale Geschäft, das eigene Geschäft, wenn du so willst. Und darüber hinaus haben wir auch natürlich viel Geschäft, das aus der Kanzlei herauskommt. Das ist dann in der Tat dann so, dass es häufig ausländische Investoren sind, die in Deutschland was kaufen.
Mhm, verstanden. Und ihr macht dann üblicherweise die Kaufverträge zu den Deals, Legal Due Diligence, wahrscheinlich auch Tax Due Diligence und solche Sachen.
Ja, also wir machen in der Tat, es beginnt häufig mit den Termsheets, dann auf Käuferseite die Due Diligence, der Kaufvertrag im Private Equity Bereich, dann das Shareholders Agreement, die ganze Ancillary Documentation von Geschäftsführerverträgen über Kapitalmaßnahmen und was dann noch so sein mag. Wir machen, wenn die Finanzierung halt gefragt ist, die ganze Finanzierungsseite, Finanzierungsverträge. Steuerlich beraten wir gerne auch die Strukturgestaltung. Tax Due Diligence machen jetzt weniger, aber die Strukturgestaltung, was dann Hand in Hand sehr gut funktioniert, eben mit der Transaktion, die wir implementieren. Und auch die ganze Regulierung machen wir halt auch im Rahmen der Transaktion, wenn es eine Rolle spielt. Also Foreign Direct Investments, außenwirtschaftsgesetzliche Fragen oder eben Kartellrecht. Und natürlich in Spezialbereichen auch andere Regulierungen, Bankenaufsicht, BaFin-Regulierung etc. Nicht? Also das kommt alles aus einer Hand bei uns und das machen wir im Rahmen der Transaktion danach.
Bist du ja mit 26 Jahren schon eine Weile im Geschäft. Was macht denn für dich einen exzellenten Anwalt in dem Bereich aus oder einen sehr, sehr guten Gesellschaftsrechtler?
Ja, ich würde sagen, die erste Frage ist richtig gestellt, was macht den guten Anwalt aus? Ja, die zweite ist, was macht den guten Gesellschaftsrechtler aus? Das sind sozusagen zwei verschiedene Fragen. Der gute Gesellschaftsrechtler, gut, der muss halt ein guter Gesellschaftsrechtler sein, also ein guter Jurist. Aber das Anwaltsdasein, das geht halt doch weit übers Rechtliche hinaus. Und insofern, die juristische Qualifikation ist ein Given. Ja. Ja, der Haken muss gesetzt sein. Aber in der Tat viel spannender ist dann eigentlich die Seite, die übers Rechtliche hinausgeht. Und das ist dann, je nachdem, auf welcher Seite man auch steht, also am deutlichsten wird es eigentlich, wenn man eben private Mittelständler oder Gründer vertritt, eigentlich diese Coaching-Seite auch des anwaltlichen Daseins, wo man eben den Mandanten durch diesen Prozess hindurchführt, durch alle Aufs und Abs dieses Rollercoasters, um sie dann halt aber zur Ziellinie zu führen und durch den Prozess hindurch auch zeigt, dass sie durchaus hier am Fahrersitz sitzen und also beruhigt eigentlich diesem Sturm entgegensehen können und auch Spaß daran gewinnen können, das erfolgreich dann bis zum Ziel zu schaffen. Und das gilt letztlich natürlich, egal auf welcher Seite man steht, die Gelassenheit übers Juristische hinaus, die Ganzheit im Blick zu haben, sehr kommerziellen Blick auf die Dinge zu haben, sich gerade nicht an jeder juristischen Milchkanne aufzuhalten, sondern zu sehen, was ist wesentlich, was ist nicht wesentlich, das abzuwägen und je nachdem auch, wie der eigene Mandant tickt, ja, also das zu erkennen, zu verstehen, um zu wissen, was ist ihm wichtig, was ist ihm nicht wichtig, was ist seinem Gesamtinteresse wichtig und nicht wichtig und ihn halt aufgrund dieser kommerziellen Einschätzung dann auch dahin durchzuführen.
Ja. Ja klar, die schätzen dann wahrscheinlich auch die Chefarztbehandlung sozusagen. Das heißt, das wahnsinnig zu skalieren ist wahrscheinlich auch schwierig, nehme ich an, oder?
Da arbeite ich noch dran. Also da habe ich noch nicht die Lösung gefunden. Ich habe das viel zu spät erkannt in der Tat und bin dann natürlich voller Neid, wenn ich die Kollegen aus dem M&A, also die Financial Advisor, die Investmentbanker anschaue, wo das genau umgekehrt ist, wo mit zunehmender Seniorität sozusagen die Präsenz in der Execution abnehmen kann auch, ja, effizienter Ressourceneinsatz. Das ist bei uns Anwälten leider nicht so oder ich mache irgendwas falsch. Das ist dann doch meistens so, je kniffliger es wird und das ist natürlich gerade dann diese Nachtaktion oder es kommt dann erst zu den Nachtaktionen, weil es knifflig wird, da ist dann doch die Seniorität gefragt und die Erfahrung und insofern ist man da doch leider Gottes verstärkt im Einsatz. Ja.
Aber ihr habt auch die Associates und so an Bord, oder? Nehme ich an, also ihr bildet Absolut. Auch aus und
Wir bilden auch aus und auch die Associates, also es ist jetzt nicht so, dass die Associates nicht arbeiten müssen und nur wir Partner. Ja. auch das eben natürlich gerade nicht. Ne? Sind alle mit an Bord und nein, und wir bilden auch aus und gerade bei uns ist auch so, dass wir sozusagen sehr schlank unterwegs sind. Also Lean Staffing, was auf genau angebracht ist, sage ich mal, bei den Transaktionsgrößen, die wir haben und den Budgets, die zur Verfügung stehen. Insofern sind das kleine Teams, Schnellboote, eher würde ich sagen, also je nach Bedarf der Transaktion und Due Diligence ist nochmal ein Thema für sich sicherlich, aber was den Kern der Arbeit anbelangt, am Kaufvertrag und der Beteiligungsdokumentation, ist das tendenziell schlanker aufgestellt. Und die kommen insofern von Anfang an in den Genuss eigentlich der vollen vertikalen Integration, wenn ich das den Begriff mal für uns verwenden darf, also dass sie wirklich von Anfang bis zum Ende frühzeitig dabei sind.
Mhm. 60 Leute seid ihr in Deutschland? Ja. 60 Anwälte?
Ungefähr 60 Anwälte,
ja. Okay, und wie viele Partner?
Davon sind wir so 19 Partner.
19 Partner.
Ja, und gut, wächst auch immer natürlich ein bisschen, aber über alle Bereiche hinweg, ja.
Mhm. Okay, also 1:3 Führungsspanne ungefähr.
Ja, es sind 1:2, nicht? Aha. Also
klar.
Und insofern ist das ein sehr schlanker Aufsatz.
Ja, stimmt, 1:2. Weil man hört jetzt ja relativ viel gerade so mit KI und so, dass die Führungsspanne schon runtergeht in Rechtsanwaltskanzleien. Und dass auch die Ausbildung von Junganwälten und so, das wird ja doch jetzt immer interessanter. Kannst du da schon Einblick geben, wie das bei euch momentan läuft? Wie setzt ihr KI ein und wie wirkt sich das aus?
Ja, Also wir setzen KI ein, das hört sich jetzt sehr groß spurig an, ja. Also wir einsetzen, also wir verwenden KI, so würde ich es eher formulieren, nicht? Aber also wir experimentieren mit der Verwendung von KI, würde ich fast, so würde ich es fast sagen, nicht? Also ja, wir schauen immer, was gibt die KI jetzt her und wo funktioniert sie und wo funktioniert sie noch nicht so gut. Und es kann einen jetzt beruhigen oder beunruhigen. Also so ganz so weit sehe ich die KI jetzt in unserem Segment noch nicht. Muss man sicher unterscheiden zwischen Due Diligence einerseits, also die beiden Blöcke würde ich mal unterscheiden, ja, zwischen Due Diligence einerseits und die Vertragsgestaltung, Verhandlung auf der anderen Seite. Und bei der Due Diligence sicher absolut, ja, Datenmengen verarbeiten.
Also reinkippen quasi und mal.
Wenn man so will, reinkippen und unter bestimmten Prompts, wenn man so will, halt analysieren und auflisten und extrahieren. Ich würde sagen, so dieses Thema auflisten und schon analysieren ich würde sagen, noch recht primitiven Mustern. Ja, also haben wir eine Change of Control Clause? Also in welchen Verträgen haben wir eine COC? In welchen Verträgen haben wir eine COC-Klausel drin, in welchen nicht? Gibt es dies oder gibt es jenes? Ja, gut. Aber und vor allen Dingen sicher so sagen, die Reporterstellung, also die Redaktion dessen, was doch bei uns historisch eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, das ja. Aber wenn es sobald es ein bisschen komplexer wird, bis hin zu, was schaue ich an, was schaue ich nicht an, nicht? Also diese letztlich so dieses Commercial Judgment, was ja auch mit einem gewissen strategischen Blick erfolgt, da würde ich, gut, wenn man nüchtern vielleicht sagen, hängt es von der Qualität des Promptings ab, aber da ist doch noch ein bisschen Luft nach oben, so würde ich mal sagen. Und am Ende ist natürlich dann auch die Gretchenfrage, also was wird von der Due Diligence wirklich erwartet? Ist es sozusagen nur eine Analyse, wo die Fehlerhaftigkeit einer Analyse nicht sanktioniert wird? Also sprich Haftung. Oder möchte man sich durch die Due Diligence doch auch eine gewisse Versicherung einkaufen? Mhm. Und im letzteren Fall ist man natürlich so ein bisschen zurück auf los, weil also wir als Anwälte nur haften können, wenn wir es halt selbst analysiert haben. Oder wenn wir halt das Ergebnis das KI-Produkt sozusagen dann wiederum doch analysieren, nicht? Also insofern ist das Thema der Effizienz und der Kostenreduktion am Ende des Tages noch so ein bisschen im Fluss, würde ich sagen. Aber da geht schon was und das schlägt sich sicher dann schon nieder. Ich kriege schon mit, dass im Markt Überlegungen oder Spekulationen unterwegs sind, ob nicht Versicherungen, wir arbeiten ja viel, also was heißt wieder nicht, der Markt arbeitet ja viel mit WI Insurances, ob nicht man erleben wird, dass einige Versicherungen es denen reichen wird, wenn der KI, na, bestimmten Güte sicherlich, das gemacht hat, ohne dass dann nochmal eine tatsächliche anwaltliche Prüfung erfolgt ist, darüber mit spekuliert. Das könnte natürlich dann, das wäre schon ein deutlicher Unterschied. Ja. Also das muss man mal sehen. Das ist das Thema Due Diligence. Die andere Seite ist Thema der Vertragsentwürfe und Gestaltung. Da ist die KI sehr stark, wenn man einzelne Klauseln entwerfen will, überarbeiten will, weil die natürlich auf ein ganz anderes Reservoir an Precedents zurückgreifen kann, viel mehr als der einzelne Anwalt könnte. Da ist es sehr stark und sehr nützlich. Wo es aber doch noch hapert, ist nach meiner Erfahrung jedenfalls doch bei so der Analyse von Verträgen, nicht? Also wenn ich dann Vertrag von der anderen Seite bekomme, angenommen, ich kriege von der Kaufseite einen Vertrag und gebe die in die KI rein und sage, ganz abstrakt, ohne Vergleiche, sag mir doch mal, was sind die, ist es jetzt ein käuferfreundlicher oder nicht ganz so käuferfreundlicher Ansatz, den ich da sehe? Und wo sind die Haken und wo ist die Strategie dahinter und was sind die Schwerpunktbildung? Da habe ich bisher jetzt noch nicht erlebt, dass die KI da wirklich überzeugende Ergebnisse bringt. Also das ist da eher, das sind dann eher eigentlich nach meiner Erfahrung eher wohl formulierte Banalitäten, die man da präsentiert bekommt, Also da finde ich es jetzt noch nicht so furchtbar hilfreich. Ja. Und also zwischen den beiden Polen, ja, also klar, je spezifischer die Frage und das Prompting damit auch wieder, desto besser das Ergebnis. Und insofern bei Einsklauseln absolut große Hilfe. Alles, was eben natürlich dann eben auf Klauselerstellung oder ganze Earnout-Regulierungen etc., da ist es sicher sehr hilfreich. Aber so bei Analysen aus der Vogelperspektive, sagen wir mal, da ist noch Luft.
Mhm, verstanden. Weil ich glaube auch, dass die Prompting-Qualität ja eine große Rolle spielt, ne? Weil ich habe ja auch immer die Hypothese mit dem Team, dass wenn wir im Maschinenraum halt nur alles gelernt haben, wir haben jedes Finanzmodell nur selber gebaut in Excel, wir haben jede PowerPoint-Präsentation noch selber gebaut, dann weißt du ja auch, in welche Richtung du überhaupt prompten musst. Und ich glaube, da ist KI schon spannend, wenn du halt auch das Zielbild irgendwo kennst und fachlich verstehst. Ne? Ja. Man kann ja schon eine Hypothese wagen, was so ein Junganwalt eigentlich in 10 Jahren noch konkret macht. Also wälzt der dann noch Bücher und schreibt sein Examen oder promptet der dann nur noch? Und
ja.
Das ist ja schon eine, ich weiß nicht, wie er da bei Reed Smith im Partnerkreis drüber spricht, aber das ist ja wahrscheinlich schon eine Überlegung, die eine Rolle spielt, oder? In der Ausbildung der Leute.
Ja, in der Ausbildung, also ich glaube, die Ausbildung, du sprichst es ja an, nicht? Du brauchst eigentlich die Ausbildung der Leute, weil sonst fährt in 10 Jahren die KI mit in das Associates-Karussell.
Genau, ja.
Also,
ja.
Wenn du die Ausbildung nicht hast, dann, wie du sagst, dann kann man schlecht prompten. Und wenn du natürlich in die Reise dahin geht, dass du niemanden mehr ausbildest, weil es ja die KI gibt, dann hast du irgendwann auch keinen mehr, der prompten kann, nicht? Und dann, also insofern, ich bin da, wir sind ja genau in dieser Zwischenwelt jetzt drin und freuen uns, weil wir ein tolles Tool an die Hand bekommen haben und sagen wir mal ein Spielzeug und spielen damit rum, weil wir wissen, was so rauskommt. Also wir können sagen, ist es gut, ist es schlecht. Wir haben sozusagen die Blaupause, die daneben liegt. Und in der Tat spannend wird sein, was passiert sozusagen in der nächsten Generation. Mhm. Und ich bin da noch, ich will nicht sagen skeptisch, sondern ich bin mal gespannt. Ja, also es ist so ein bisschen natürlich die Frage, aus welcher Struktur kommt man und arbeitet man jetzt in Segmenten, wo man Leverage schon 1:5 hat, ja, und das kann ja gut sein, dass er dann auf 1:2, 1:2,5 oder so runtergeht, weil eben die Teile, die bisher Juniors machten, tatsächlich sozusagen effizienter durch die KI gemacht werden können. Das ist jetzt typischerweise bei uns in unserer Struktur nicht der Fall. Mit diesem geringen Leverage bedeutet ja gerade, dass jemand von Anfang bis zum Ende auf den Transaktionen da ist, wie ich es auch schilderte. Und insofern dem wird ein Teil seiner Arbeit leichter gemacht durch die KI. Aber ich würde jetzt in unserer Struktur per se, ich sehe das jetzt noch nicht, also auch angesichts dessen, wo ich die KI jetzt sehe. Nicht? Aber es bleibt spannend und ich verhebe mich nicht zu sagen, ja, also ich habe Glück und das, was ich tue oder andere tun, das wird nicht durch die KI angegriffen werden. Ich kann nur sagen, im Moment, wie gesagt, funktioniert es jedenfalls noch nicht ganz so. Und insofern wäre ich da augenblicklich noch entspannter in unserer Profession, wiewohl, wie gesagt, bei vielen Themen, Thema Due Diligence und so weiter, hat es schon Einfluss.
Ich meine, ihr habt ja jetzt schon die Führungsspanne, auf die viele runterfahren erst, ne? Was ihr gerade eben gesagt, also 1:6, 1:5, Großkanzlei runter auf 1:2. Ihr seid ja schon praktisch so strukturiert, ne?
Ja.
Woran liegt das eigentlich, dass ihr so schlank seid?
Ja, woran liegt das? Ich meine, das liegt so ein bisschen von der Größe der Mandate und der Struktur der Mandate, nicht? Und die damit zusammenhängenden Budgets einfach auch, nicht? Und so ein bisschen natürlich dann, gut, auch daraus resultiert so ein bisschen die Arbeitsweise, wie man arbeitet. Also bei den Transaktionen, die ich begleite, reicht das, ne? Das ist schmerzhaft dann häufig, ja, weil es natürlich nicht üppig ist. Aber auf der anderen Seite funktioniert das wunderbar. Mhm. Ja, sehr effizient und
klar, wenn du 5 Leute im Team hast, dann verbringst du 50% der Zeit mit Teamabstimmung und so arbeitest du halt.
So arbeitest du und ich hätte auch nicht die Zeit jetzt wenn die Transaktion groß genug ist und du entsprechend halt die Pyramide da hinsetzt, weil es die Transaktion auch erfordert, dann ziehst du mir die Strippen und bist nicht mehr so eng in allen Teilbereichen involviert. Das ist halt bei unseren Transaktionen, die wir begleiten, tendenziell anders. Ja.
Wie viele Transaktionen begleitest du dann so parallel im Schnitt?
Ja, das schwankt, das hängt dann vom Markt ab, aber das können schon mal irgendwo, also je nachdem, wie heiß sie brennen auch und so, ist ja nicht immer, dass ja alle gleichzeitig sozusagen im Kern der Vertragsverhandlungen sich befinden, aber das können schon auch irgendwo zwischen 3 und 7 sein, würde ich sagen.
Okay. Ja gut, aber dann wird es nicht langweilig, glaube ich.
Nee, wird nicht langweilig, ja.
Sehr gut. Okay, das war die ganze anwaltliche Geschichte. Jetzt bist du ja etwas ungewöhnlich als Anwalt, weil du ja auch marketingtechnisch äußerst aktiv bist, sowohl auf LinkedIn, eigener Podcast, wo ich ja auch schon zu Gast sein dürfte. Auch nochmal vielen Dank dafür.
Ja, du, danke, dass du dabei warst. Schönes Gespräch.
Hat Spaß gemacht, ja. Und die ganze Pema-Serie tatsächlich. Hol uns da mal ab, wie kam es dazu? Was war die Idee dahinter?
Ja, also es ist eine, was heißt lange Geschichte, aber die insofern schon lang, als die Konferenz Pema.com steht für Private Equity M&A Community, die ist schon recht betagt im Grunde, die ist jetzt 16 Jahre alt, die hatte ein Kollege Christian von Sydow damals ins Leben gerufen, hieß damals noch MUMAC, stand für Munich M&A Conference und die hat sich ganz klein entwickelt im Konferenzraum zur Zeit des Oktoberfestes, wo man sagte, komm, wir machen einfach, bringen Mandanten zusammen und halten ein paar Vorträge, machen 1, 2 Panels und gehen anschließend aufs Oktoberfest. Da hatte jeder einen Grund auch zu kommen. Bis heute wissen wir nicht genau, ob die meisten jetzt weshalb sie eigentlich kommen zur Konferenz. Aber wir halten natürlich die Güte der Veranstaltung hoch und daran wird es dann auch liegen. Nein, also in der Tat gibt es das schon lange, war dann zügig eigentlich in den Bayerischen Hof übergesiedelt, wo wir seitdem auch sind und ist eine Netzwerkveranstaltung, wie gesagt, wie der Name sagt, Private Equity M&A Community, also die Idee ist wirklich diese Community zu stärken, zu bilden, zu gestalten. Unterdessen sind so 450 Teilnehmer, die dort immer in den Bayerischen Hof kommen. Ist eine Mischung von Investoren, Beratern und Unternehmern. Und insofern eigentlich ein sehr guter Netzwerkknotenpunkt, wo man sich austauscht, aber eben auch mit der Gegenseite. Das Ansehen ist auch, dass wir diese Gruppen möglichst austariert zu halten, dass da sozusagen für jeden was dabei ist und die Investoren nicht nur von Beratern überrannt werden und die Unternehmen nicht nur von Investoren, die paar, die dann da sein könnten, sondern dass ein ausgewogenes Bild ist. Und das kommt sehr gut an und funktioniert auch sehr gut. Wir machen am Tag vorher immer so ein Speed-Meet, nennen wir es, so ein Speed-Dating, nur zwischen M&A-Advisern und Investoren, damit die sich schon mal kennenlernen und dann eben anschließend bei der Konferenz tätig werden können im Sinne des Austausches und Netzwerkes. Und nach der Konferenz gehen wir dann auch mit allen Sponsoren und Panelists auch auf die Wiesen, aufs Oktoberfest. Und spätestens, wenn man sich vielleicht, dann machen wir noch Empfang am Vorabend, also wenn man sich bis zu 4-mal gesehen hat, dann ist man spätestens das Gefühl verschwägert.
Vor allem, wenn man einmal sich auf der Wiesen gesehen hat.
Wenn das Ganze mit dem Bier dann abschließt, dann ist man fast schon verwandt und dann steht in der Zusammenarbeit nichts im Wege. Das ist ein bisschen die Logik und das haben wir auch ausgeweitet, eben mit verschiedenen Veranstaltungen. Wir machen Bootcamp, Pema Bock haben wir es genannt, Private Equity M&A Bootcamp. Das machen wir in München, Frankfurt und auch in unregelmäßigeren Abständen in Zürich und erstmals in Wien dieses Jahr auch, dort jeweils mit Partnern. Dann haben wir die Pema Dine Dinner anlässlich des Super Return Events in Berlin, wo wir auch ausschließlich Investoren und ein paar M&A-Advisor und auch ein paar Sponsoren eben zum Dinner im China Club in Berlin haben. Das kommt auch sehr gut an, sind so 70, 80 Teilnehmer, die wir da haben. Dann haben wir letztes Jahr angefangen mit der Pema Sports, auch vor dem Hintergrund, wie bringen wir Menschen zusammen und haben, was haben wir gemacht dann bei der BMW Open Tennis und BMW Open Golf, jeweils auch eben dort Private Equity Investoren und ein paar Berater eben zusammenzubringen, dass man den ganzen Tag sozusagen bei diesem Sportevent verbringt und sich dort austauscht. Und all diese Ideen einfach, um wirklich enger zusammenzurücken und die Gelegenheit zu haben, ohne dass es wirklich sozusagen nur das klassische Lunch 30 Minuten zusammen ist, sondern ein bisschen mehr Zeit und auch mehr privatem Input im Grunde und Austausch zueinander zu finden.
Aber das ist dann eine komplett losgelöste unternehmerische Tätigkeit von dir jetzt
quasi. Das ist dann, ist in der Tat komplett losgelöst. Ja, dazu, du hast erwähnt, im Podcast mache ich auch noch richtig. T360D steht für Transactions 360 Degrees. Du bist jetzt mein großes Vorbild, dass ich das ein bisschen häufiger mache. Das schaffe ich jetzt leider nicht so mit der Regelmäßigkeit, aber unregelmäßig, regelmäßig und hat auch einen, also guten Zulauf im Sinne auch gutes Interesse, wird doch eine ganze Menge drauf angesprochen. Ja, das gehört sozusagen auch mit in diesen Korb. Ja, in der Tat, es ist, es geht sozusagen nebenher, es ist natürlich verbunden mit der anwaltlichen Tätigkeit. Also ich glaube, es würde auch keiner kommen, wenn ich kein Anwalt mehr wäre. Oder irgendwann wird man das feststellen, dann werde ich berichten, dann, wenn ich hier am Stock reinkomme, dann kann ich hier sagen, irgendwie, was ich noch mache oder nicht, was funktioniert. Aber es ist in der Tat gut, und das führt mich so ein bisschen zurück, weshalb mir das, also die Tätigkeit, die ich anwaltlich mache, auch Spaß macht. Ist es halt Austausch mit Menschen und im Grunde eben dies, ja, der psychologische, ich sage jetzt mal Coaching, hört sich natürlich immer so ein bisschen nach Psychotherapie an, aber das ist gerade nicht, sondern so ein bisschen sozusagen das übers Juristische hinausgehend, den Part, den ich dann als Anwalt besetze, nämlich den rechtlichen Part tatsächlich mit der Vertragsverhandlung eben zu begleiten und zu begleiten, an die Hand zu nehmen und zum Ziel zu führen. Nicht? Und das steckt im Grunde gedanklich in all diesen Veranstaltungen auch mit drin, diesen Austausch, die menschliche Nähe und gemeinsame Projekte zu finden und die dann zu verwirklichen. Und das befruchtet sich dann sehr gut halt mit dem anwaltlichen Dasein. Und zugleich ist natürlich auch die Idee, dann die Brand Awareness von Reed Smith zu steigern und bewusst zu machen und uns auch selbst eine Plattform entsprechend zu bieten, dort tätig zu sein und präsent zu sein. Und das macht uns viel Spaß.
Wie kam es zu dem ganzen Thema LinkedIn? Kam das mit dem zusammen? Weil das ist ja, das sind jetzt die Anwälte ja auch nicht unbedingt prädestiniert dafür, dass die da Gas geben. Da hast du ja auch relativ früh.
Ja, da habe ich relativ früh, das ist in der Tat ja alles relativ, da habe ich angefangen tatsächlich verstärkt mit Corona. Und habe das damals mit meinem nunmehr sehr guten Freund Sammy Gebele von Savu gemacht. Ja, viele Grüße an Sammy. Da ist diese Idee geboren im Grunde, was macht man während der Corona, also während der Corona-Zeit, Lockdown, und wie entwickelt man da Aktivitäten, wo man eben nicht mehr lunchen gehen kann und auf Konferenzen und auf Veranstaltungen. Und Savu hat damals das sehr stark begleitet, eben so ein Aufbau auch von Community. Ja, also das ist sowieso der Lebenselixier, Community Building, über LinkedIn voranzubringen. Und gut, anfangs war ich da auch, ich weiß nicht, ob es der Anwalt in mir war oder einfach die natürliche Skepsis, dachte ich, meine Güte, über LinkedIn und so Cold Calling-mäßig Menschen, wie wohl man da im selben Segment aktiv ist, ja, schön, Transaktionen, Private Equity und so weiter, aber so ein bisschen aus dem Nichts heraus anzufunken und auszutauschen. Aber hab's dann, sagen, Versuch, dachte ich, ist es ja wert, und war baff erstaunt damals, wie gut das funktioniert. Ja. Und hab dann damals angefangen, ich weiß nicht, was ich sage. Also hab das vorwärts getrieben, gemeinsam mit Savu, und die haben halt entsprechend einen Funnel gehabt und ganz Konzept und so weiter und so fort. Und habe tatsächlich das Netzwerk damals, ich weiß nicht, von, was ich hatte, da von 2000 Kontakten auf über 10.000 Kontakte halt hochgefahren, sind so ein abstrakter Begriff. Das war es in dem Sinne gar nicht, aber das war immer verknüpft eben damit, dass man dann auch kontaktierte und dann eben auch, das Ziel war eben, gemeinsame Zoom-Calls mit diesen neuen Kontakten zu ermöglichen und umzusetzen, die wollten. Und das war ein großartiges Erlebnis. Also gerade während Corona und die Offenheit und das Interesse wechselseitig fand ich phänomenal. Und ich war baff erstaunt, wie man sozusagen, wenn man so will, antiseptisch aus dem Nichts kommt, ist nichts hinausreichend. Und dann hat man gemeinsam einen Zoom-Call, der natürlich auch jetzt nicht physisch ist. Aber auf der anderen Seite wahnsinnig offen und voller kompakter Informationen. Das war eine sehr wertvolle Erfahrung, muss ich sagen. Damit fing das im Grunde an. Und damit, stand das, wenn du so willst, tatsächlich am Anfang dieser anderen Aktivität. Gut, die Konferenz lief immer, aber im Sinne von LinkedIn dann doch auch als Plattform zu nutzen, wenn du so willst, um auszustrahlen.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, nutzt es ja massiv dann auch im Vorfeld zur PIMACOM als zentrale Werbeplattform wahrscheinlich.
Ja, also der Vertrieb, wenn man es jetzt so nennen möchte, also das ausreichend tatsächlich passt. Also das ist eigentlich überwiegend LinkedIn. Nicht? Also wir nehmen ja die PIMACOM unterdessen auch komplett auf, auch um den Sponsoren, die davon Gebrauch machen möchten. Ich machen gar nicht so viele, bin ich nur überrascht. Wir nehmen ja alle Panels komplett auf. Wir machen vorher Snippets, wir begleiten das über LinkedIn mit Posts und so weiter und so fort. Also ich will nur sagen, wir auch die Videos stellen wir schon auch auf YouTube danach hoch, laden wir hoch von den Panels. Aber das ist als Vertriebskanal, gut, wie gesagt, Zeit ist auch ein rares Gut, das könnte ich sicher noch gründlicher machen, aber entscheidend ist für mich tatsächlich LinkedIn. Ja.
Wie ist das Organisationsteam aufgestellt? Weil das sind ja doch einige Events, bist das du plus irgendwie ein, zwei Kollegen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, me, myself and I leider. Also ich mache da schon sehr viel. Ja, also ich, klar, die ganze Konferenz, da haben wir ein größeres Team, was da intern da hilft, plus extern auch mit der Landingpage, also der ganze Registrierungsapparat, so will ich es mal formulieren. Und vor allen Dingen auch, und auch das mache ich, also die Landingpage mit dem ganzen Ticketing und so weiter, macht Ticketareo, mit denen arbeiten wir da sehr fruchtbar zusammen. Und die ganzen Posts machen wir weiterhin mit Savu auch durchgängig. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Also insofern, ja, ein Teil ist ausgelagert, aber viele Sachen sind ja, hängen an mir, entweder weil ich es nicht schaffe, sie wegzudelegieren oder weil ich doch einen narzisstischen Zug habe und sie nicht wegdelegieren kann, weil ich es nicht will. Ich glaube, so ein bisschen der Kern ist, dass es halt teils schwer ist, also in dem Bereich mit der Delegation, wenn es nicht so ein bisschen zu einem nackten Produkt werden wird, ja. Also wenn ich die Panel-Zusammensetzung auf der PIMACOM mir anschaue, das kann ich halt schlecht sagen, wem auch immer, setzt mir ein Panel zusammen zu AI, nicht? Dann kann alles Mögliche passieren, sage ich mal. Oder wenn ich jemand sage, besorg mir doch mal ein paar Podcast-Partner, ja, die ich einfach mal interviewen kann. Auch das, ja. Also die, ich glaube, viele dieser oder das Dinner in Berlin, nicht? Wenn ich da sage, ja, komm, lad mal die Leute ein und was mache ich da? Da sitze ich mir halt hin und mache für 70 Leute auch eine Tischordnung, damit da die Richtigen schon auch zusammensitzen. Und dann hat man natürlich am Tag vorher 10 Absagen und dann muss man die Tische umbauen und so weiter. Also ist klar, das könnte man alles delegieren, nicht? Aber dann hätte man dann schnell so ein bisschen einen sehr professionellen Konferenzaufsatz, ja, der vielleicht dann auf einmal auch anfängt, Geld zu machen, was im Moment nicht der Fall ist. Der aber sozusagen die Seele verliert und, glaube ich, auch in der Qualität dann einfach nicht mehr da ist, wo man es eigentlich selbst haben möchte.
Ja, aber es ist ja am Ende schon irgendwo, es befruchtet sich ja wahrscheinlich alles schön gegenseitig. Wahrscheinlich kommt für euch viel Geschäft raus am Ende. Dann durch mehr Geschäft kommen wieder mehr Teilnehmer und durch, was weiß ich, durch mehr Teilnehmer hast du wieder mehr LinkedIn-Follower, durch mehr LinkedIn-Follower hast du wieder mehr Teilnehmer. Und irgendwo ist es ja eine Maschinerie wahrscheinlich, die schon Sinn ergibt, ja, auch wenn es sehr, sehr aufwendig ist.
Ja, es ist so ein Perpetuum mobile. Also ich versuche das jetzt nicht zu genau zu tracken. Also ich gehe da auch nicht ran zu tracken und sagen, ja, so Return on Investment, ja, das ist natürlich, ich gehe da anders heran. Aber es ist schon so, und das nicht nur für mich, und das ist ja auch in der Sache, sondern es gilt eigentlich für jeden. Ich hatte, egal wen ich dann, also mit, was heißt egal wen, aber schon mit einigen, mit denen ich mich dann unterhalte, auch nach der Konferenz, die sagen, weißt du, da komme ich wahnsinnig gern, weil ich komme mindestens mit 6-7 wirklich validen Kontakten raus. Und auf welcher Konferenz passiert mir das? Ja? Und zudem macht es auch richtig Spaß. Ja. Mhm. Oder andere, die sagen, ich habe hier immer 1-2 Mandate danach oder Aufträge. Ja. Und also es zeigt, dass so ein bisschen diese Cocktail-Atmosphäre, also man kommt sich so ein bisschen davor, wie gesagt, ups, wenn man es noch nicht so kennt, ja, als ob man zu einer Cocktailparty mit eingeladen ist, ja, und sagt, auch die Hälfte kenne ich ja sogar, und dann in dieser Atmosphäre passiert es halt nicht, dass da jemand alleine mit einer Tasse, Kaffeetasse am Tisch klebt und schaut, ja, muss ich mich mit jemandem unterhalten etwa, sondern ist eine sehr offene und sehr fröhliche und persönliche Atmosphäre in dem Sinne, also eine intime Atmosphäre in dem Sinn, und das funktioniert einfach sehr gut. Also ich glaube, für alle, und das ist ja, wie gesagt, Sinn dieser ganzen Geschichten, für alle von Lohnen in dem Sinne, ja, lohnt sich's. Ja, Lohnen hört sich schon so klar, so arithmetisch an. Also lohnt sich's mit dem Spaßfaktor. Mhm. Aber so, ja.
Ja, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Wir waren ja letztes Jahr auch dabei als Sponsor, und Event war cool. Wir haben leider das Vorabend-Event im Schumanns verpasst letztes Jahr. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal so ein richtiges Highlight, könnte ich mir vorstellen. Aber auch die Panel-Diskussion, an der ich teilnehmen durfte und so, das war schon gut. Also man merkt schon die Sitzordnung sozusagen, wer spricht mit wem und wer wird da ans Panel gesessen und so, das ist schon durchdacht. Also da auch offenes Feedback
vielen Dank
von meiner Seite. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Sehr spannend. Wie geht es die nächsten Jahre weiter bei dir?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, der hat die Frage auch gestellt, und da klang für mich sehr stark durch, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Und musst du das eigentlich
wieder
da?
Nicht so, nee.
Ich weiß. Ja, wie geht das weiter? Also die Anwalterei, die wird hoffentlich genauso weitergehen wie bisher. Da sind wir natürlich am Ende nur eine Funktion des Marktes und schauen auch immer, was kann man auch noch anders machen oder was sind die Markttrends auch, wo wir uns vielleicht noch anders einbringen können. Da sind wir sicher gut aufgestellt für Datencenter als Beispiel. Theoretisch Mittlerer Osten hätte ich hier bis vor ein paar Monaten gesagt, jetzt würde man sagen, so viel wird vielleicht nicht unmittelbar daraus resultieren, aus der Region. Aber ich will sagen, da sind wir offen für alle Entwicklungen. Also anwaltlich sind wir sicher gut aufgestellt und damit auch ich. Und wir wachsen auch weiter, gerade im Transaktionsbereich wird man sehr, sehr bald das auch erfahren können. Und bei den Marketing-Themen, also ich weiß nicht, ob du darauf jetzt auch vor allen Dingen anspieltest, ja. Ich hätte da durchaus noch so ein paar Ideen, aber da muss man, da ist die Zeit natürlich sozusagen der Treiber oder auch die Begrenzung einerseits, und auf der anderen Seite merkst du natürlich auch, dass der Markt auch nur eine gewisse also der Markt, sprich das Interesse von Menschen wie du und mir dann doch auch nur, also auch da ist der Zeit ein Faktor, und insofern ist die Aufnahmefähigkeit dann natürlich auch irgendwo begrenzt. Insofern, ja, ich hätte noch ein paar Ideen, und insofern mal sehen, was die Zukunft so bringt, was ich da noch machen kann. Ich versuche das immer, wie gesagt, ich schaue immer, was kann man da noch anders machen, was kann man noch dazu machen, was passt in dieses Konzept hinein. Mhm. Ein, zwei Ideen hätte ich noch, mal sehen, was ich nächstes Mal berichten kann.
Spannend, also nächster Meilenstein ist auf jeden Fall der 22. September.
Ja, jetzt ist erstmal die BMW Open, die wir, wie gesagt, machen. Okay. Dann haben wir da haben wir tatsächlich für diese ganze Woche haben wir eine Box und freuen uns darauf. Dann findet statt, geplant ist unsere PMA-Bock in Wien. Die ist augenblicklich in der Planung. Dann kommt Super Return mit der PMA-Dein. Wenn ich mich nicht täusche, ist das am 11. Juni. Und dann werden wir nochmal machen, eine PMA-Bock in das Bootcamp in München auf unserer Dachterrasse, also unter Einbeziehung der Dachterrasse, versuchen wir das immer im Sommer zu machen. Ja, und dann kommt die Sommerpause mit sozusagen letzten Metern bis zur PMA-Com am 22. September.
Dein Urlaub mit PMA-Com-Vorbereitung dann.
Ja, da genau, also die PMA-Com ist die Nebenbuhlerin sozusagen, ja, also das ist immer eine gewisse Herausforderung. Ich versuche mich zu bessern und früher mit der Organisation anzufangen. Mal sehen, ob es dieses Jahr endlich klappt.
Sehr schön. Nee, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir freuen uns auch auf die PMA-Com. Wie gesagt, 22. September. Finde ich schönes Event. Auch eine schöne Zeit in München bekanntlich, wo man auch mal andere Sachen machen kann. Und eine schöne Networking-Gelegenheit in unserer Branche, glaube ich.
Ja, also herzlichen Dank, dass ihr auch wieder dabei seid. Ja, das Ganze lebt für und von den Sponsoren natürlich auch. Und das freut uns sehr, äußere große Hilfe. Und ja, freut mich, dass es funktioniert. Und ich bin auch überzeugt davon.
Cool. Haben wir noch irgendwas vergessen, Nick?
Ach, ich glaube, es ist ein gelungener Rundumschlag.
Sehr schön. Cool, dann vielen Dank für deine Zeit. Ja, inmitten der ganzen Eventstunden und Anwaltsstunden, dass du dir die Stunde rausgeschnitten hast, hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
Cool. So, das war jetzt ein Rundumschlag durch die M&A-Welt, das Gesellschaftsrecht und ja, eine der wahrscheinlich renommiertesten Veranstaltungsreihen im Private Equity-Umfeld in Deutschland. Und wenn ihr so weitere spannende Einblicke nicht verpassen wollt, dann schaltet auch unbedingt das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.